funktioniert die Musikindustrie? Schließt man als Sänger eher mit einer Plattenfirma oder mit dem Musikproduzenten einen Vertrag? Wie findet man das richtige Plattenlabel für seine Musik? Und was genau ist der Unterschied zwischen Plattenfirma, Plattenlabel und einem Verlag? In all diese Fragen versuchen wir heute etwas Klarheit reinzubekommen und dafür haben wir jemand eingeladen, der sich damit wirklich auskennt, denn er war der jüngste Plattenboss der deutschen Musikindustrie, hat wahrscheinlich viel zum Erfolg von Bands wie Rammstein beigetragen und hat mittlerweile 2 Bücher über die Musikindustrie geschrieben. Herzlich willkommen, Tim Renner.
Hi Thomas.
Tim, vielen Dank, dass du dir zum zweiten Mal hier die Zeit für uns genommen hast. Ich sehe jetzt mal die ganze Musikindustrie als ein großes, komplexes Haus vor mir und würde gern versuchen, mit deiner Hilfe da auch Leuten, die da noch nicht so viel Ahnung haben, wie das alles funktioniert, ein bisschen Klarheit reinzubringen. Fangen wir vielleicht mal da an, wo die erste Produktion entsteht. Die Produktion entsteht ja entweder, weil ein Produzent mit einem Act etwas produziert und das dann später an eine Plattenfirma verkauft, verdealt oder was auch immer. Oder die Plattenfirma selber hat den Act gesigned und lässt bei einem Produzenten etwas produzieren und der Produzent ist eigentlich nur jemand, der den Auftrag abarbeitet, aber hat eigentlich selber mit dem Projekt gar nicht so viel zu tun. Ist das so? Und wie, wer schließt dann mit wem einen Vertrag? Wie kann man das ein bisschen etwas genauer durchleuchten?
Ich würde sogar noch einen Schritt früher anfangen als du. Also eigentlich beginnen, wir reden hier ja am Ende des Tages über Rechte. Ne? Wenn du eben halt sagst, wer schließt mit wem einen Vertrag, dann ist ja dahinter eigentlich die Frage auch, wer hat welche Rechte, wer hat später welche Beteiligung an Einnahmen, die da kommen. Und da fängt für mich die Geschichte eigentlich schon ein bisschen früher an. Die fängt dort an, wo Thomas und Tim beschließen, ein Duo zu sein, was sich der elektronischen Popmusik zugewandt hat.
Ausgezeichnet. Nette Idee.
Und wir stehen da jetzt beide mit unseren Keyboards, ne, und unseren Mikrofonen im Proberaum und du kommst mit einer Line an, die du ganz cool findest und ich verändere die ein bisschen, moduliere und wir fangen an, wirklich so zusammen einen Song zu machen. Hier entsteht das erste Recht, nämlich das Urheberrecht. Du und ich sind in dem Moment die Urheber dieser Komposition. Das ist erstmal ganz wichtig zu verstehen, dass das, was man komponiert, was man geschrieben hat, was man getextdichtet hat, das ist das Urheberrecht. Und das Urheberrecht ist das stärkste aller Rechte im Rechtswesen, egal ob es das angloamerikanische ist oder das europäisch-französische, auf denen alles basiert. Ne? Das Leistungsschutzrecht ist dann ein untergeordnetes Recht. Das Leistungsschutzrecht ist ein Nebenrecht. Das Leistungsschutzrecht ist das Recht dessen oder derjenigen, die jetzt den Song, den Thomas und Tim komponiert haben, performt. Das müssen wir nicht wir selbst sein. Wir haben vielleicht festgestellt, oh, Thomas und Tim sind super Songwriter, aber die Alina kann das viel besser singen, als wir das jeweils könnten.
Weil, na? Bist du wirklich sicher?
Und jetzt singt Alina, aber sie hat den Song nicht mitgeschrieben. Aber Alina hat dadurch, dass sie singt, ein Teil des Leistungsschutzrechts erworben, genauso wie Thomas und Tim, weil sie jetzt hier in der Aufnahme mit dabei sind, als Keyboarder mit im Leistungsschutzrecht drin sind. So, jetzt haben sich Thomas und Tim aber noch einen Produzenten, da sind wir bei deiner Frage, geholt, der da mitmacht. Der Produzent, das kann ein Freund von uns sein, der sich ein bisschen auskennt mit Technik, der nimmt das auf, was Alina, Thomas, Tim da machen und auch der befindet sich jetzt im Bereich des Leistungsschutzrechts. Jetzt gibt es aber eine Sache, die Leistungsschutzrecht maßgeblich, liebe Kinder, unterscheidet vom Urheberrecht. Und das ist, Leistungsschutzrechte kann ich abtreten, Urheberrecht nicht. Das heißt, in dem Moment, wo Thomas, Tim und Alina der Meinung sind, Mensch, der Produzent, den wollen wir gar nicht im Leistungsschutzrecht drin haben. Und sie sagen dem Produzent, du hast da jetzt einen Tag dran gearbeitet, wir geben dir 500 Euro und du hast keine Rechte mehr, unterschreib uns das hier mal, dann gehört die Aufnahme, die der Produzent gemacht hat, zu 100% Thomas, Tim und Alina. In dem Moment allerdings, wo Thomas und Tim sich streiten und Thomas eigentlich die gesamten Kompositionen, die sie zusammen gemacht haben, kontrollieren will, ist es unmöglich, Tim aus der Komposition rauszubekommen. Auch wenn Thomas jetzt plötzlich Millionen dafür zahlen will, dass Tim seine Urheberrechte aufgibt, das geht einfach nicht. Man kann Urheberrechte nicht verkaufen. Die Position des Urhebers im deutschen Gesetz ist wesentlich stärker.
Darf ich da kurz einhaken, lieber Tim? Weil ich einmal in meinem Leben es nicht vermeiden konnte, einen Rechtsstreit zu haben. Und es war genau zu diesem Thema. Mhm. Und zum Glück habe ich gewonnen. Denn tatsächlich ist es so, was du nicht abtreten kannst, ist das Recht, dass der Komponist ist. Also du kannst nicht behaupten, es hat jemand anders komponiert. Ja. Was du durchaus abtreten kannst, sind die finanziellen Einnahmen. Also du kannst durchaus einen Vertrag machen, dass alles, was du für diese Nummer verdienst, jemand anderes bekommt. Das ist total rechtens, da ist überhaupt kein Problem. Aber auf dem Plattencover steht jetzt eh nicht drauf, wer der Komponist ist, aber wo immer der Komponist angegeben ist, muss absolut, wie du richtig sagst, der angegeben sein, der das wirklich komponiert hat.
Exakt. Insofern ist es ein nicht übertragbares Recht und auch das Urheberpersönlichkeitsrecht für die Freunde der Juristerei jetzt unter uns. Also, dass du eigentlich dann verbieten kannst, dass dein Werk in irgendeiner Form entstellt wird. Auch das ist nicht abtretbar. Ne? Das heißt, was wir gerade gelernt haben, Thomas kann Tim wahnsinnig viel Geld geben, damit er alle zukünftigen Einnahmen von seinem Kompositionsanteil zu Thomas fließen lässt. Aber er kriegt Tim nicht raus aus dem Urheberpersönlichkeitsrecht. Das heißt, nicht nur Tims Name steht weiter drauf. Auch wenn jetzt jemand ankommt und diesen Song völlig anders interpretiert und so veröffentlichen will, muss Tim nach wie vor zustimmen. Das ist das Urheberpersönlichkeitsrecht. Das ist, und eine andere interessante Geschichte ist eben halt dieses Recht an einem Werk, auch daraus Einkünfte zu kriegen aus einer Komposition, das ist gewährt bis 70 Jahre über den Tod hinaus. Das heißt, deine Enkel verdienen noch mit. Das ist auch eine sehr eigenwillige Regel, während das Leistungsschutzrecht, das ist momentan definiert auf 70 Jahre nach der Veröffentlichung. Also wenn du sehr jung bist und sehr alt wirst, dann verlierst du irgendwann tatsächlich sogar deine Leistungsschutzrechte zwischendurch, auch wenn du sie gar nicht abgetreten hast. Mhm. So, jetzt haben wir einen kleinen Rechtsdiskurs gemacht und gar nicht Thomas' Frage beantwortet, die eigentlich war, was mache ich denn nun, Produzent, Label, wem gebe ich meine Leistungsschutzrechte ab?
Zu wem gehen Tim und Thomas jetzt mit ihrer Produktion?
Tim und Thomas haben eigentlich mit ihrer Produktion genau drei Möglichkeiten. Nummer eins, sie sagen einer dritten Person, Produzent oder Manager, kümmere dich doch mal drum, dass das Ding jetzt irgendwie irgendwo rauskommt und wir geben dir unsere Leistungsschutzrechte dafür an diese Aufnahme oder auch sogar noch an weiteren Aufnahmen. Das Problem ist, das kennen wir aus dem wirklichen Leben, je mehr Leute von derselben Torte essen, desto kleiner werden die Tortenstücke. Und je mehr Leute ich beteilige an meinem Werk, auch im Leistungsschutzrecht, desto weniger wird hinten für mich übrig bleiben. Das heißt, wenn mein Ziel ist, auf einem herkömmlichen Label zu veröffentlichen, baue ich hier einen Middleman ein, einen Mitesser. Das kann mich später teuer zu stehen kommen. Auch wenn es mir jetzt vielleicht Geld spart, weil ich mir jetzt ja den Produzenten dafür vielleicht nicht die 500 Euro zahlen muss, die wir gerade vorhin im Beispiel hatten für ihn. Ne? Das ist die Möglichkeit Nummer uno. Möglichkeit Nummer due. Ich gehe direkt zu einer Plattenfirma. Davon abgesehen, dass es nichts mehr nützt und auch früher schon nicht wirklich genützt hat, ein Demo einzuschicken zu einer Plattenfirma, wird eine Plattenfirma in der Regel auf mich nur reagieren, auf Basis von ziemlich hoher Traction, ziemlich vielen Abrufen, ziemlich vielen Followern, die ich bereits im Netz habe. Also auch die meisten A&Rs, die meisten Artist- und Repertoire-Manager von Schallplattenfirmen orientieren sich heutzutage an dem, was sie im Netz an Reaktionen vorfinden auf Musik, die ihr bereits veröffentlicht habt. Insofern seid ihr eh schon in einem Veröffentlichungsmodus drin und das wäre dann der Weg 3. Macht es doch von vornherein selbst. Dieser Mach es doch von vornherein selbst Weg, den hätte ich euch im Leben nicht empfohlen, wenn wir vor 20 Jahren gesprochen hätten. Weil vor 20 Jahren hättet ihr einfach das Problem gehabt, dass der Haupteinkunft physischer Natur gewesen ist. Und wer möchte irgendwie sich ans Bein binden, irgendwie 10.000 CDs zu pressen und wie wollte die in die ganzen Läden rausbekommen? Und vor 20 Jahren war auch noch eine Aufnahme zu machen, die geil klingt, einfach sauteuer. Heutzutage nehmen Bands wie Rammstein ihre Alben zu Hause auf, ja, weil sie gar nicht mehr gerne reisen. Und die haben keine großen Homestudios sich eingerichtet. Und das Zeug klingt dennoch geil. Und das ist, das habt ihr garantiert auch schon bei Thomas gelernt in den Sessions, es ist eher eine Frage der Cleverness und zu wissen, wie ich Technik anwende, als eben halt von Mega-Equipment, was du brauchst, um eine Sache gut klingen zu lassen. Und auch bei der Kommunikation von Musik. Vor 20 Jahren hättet ihr keine Chance gehabt, mit eurer Musik groß aufzufallen, weil ihr werdet gar nicht an die ganzen wichtigen Radiostationen rangekommen, die es braucht, um euch zu multiplizieren und euren Song bekannt zu machen. Auch die laufen heutzutage nachrangig. Jede Playlist auf Spotify und Co. ist im Zweifel wichtiger als eine Playlist auf einer Radiostation, weil die Radiostationen heutzutage auch ganz häufig auf das reagieren, was längst im Netz stattgefunden hat. Das heißt, das ganze Wesen der Kommunikation von Musik, der Produktion von Musik, der Distribution von Musik hat sich demokratisiert, ist also in euren eigenen Händen, so ihr wollt. Und der Riesenvorteil, wenn man das in den eigenen Händen macht, ist, man hat 100% der Einkünfte oder fast 100% der Einkünfte. Aber klar, es ist viel, viel mühsamer, das so zu machen. Ganz am Anfang werdet ihr aber eh keine andere Chance haben. Also wenn ihr jetzt wirklich Early Beginner seid in eurer musikalischen Karriere, wie gesagt, eine Plattenfirma wird sich euch jetzt nicht andienen und der Produzent, der ganz, ganz am Anfang voll ins Risiko geht, den sehe ich in der Regel auch nicht. Da müsst ihr schon die ersten Schritte gemacht haben. Und diese Selbstständigkeit dann aufzugeben, wenn ihr sie erstmal erlangt habt, da müsst ihr euch genau hinterfragen. Das würde ich an eurer Stelle nur dann tun, wenn riesige Investitionen vor mir stehen. Also wenn ich meinetwegen Popmusiker bin und sage, boah, ich brauche jetzt wirklich ein richtig geil teures Video. Aber auch da können wir später noch drüber reden, gibt es andere Möglichkeiten, das Geld zu bekommen. Aber eine Möglichkeit wäre hier tatsächlich eben halt seine Rechte aufzugeben und zu einer Plattenfirma zu gehen. Was ihr euch bloß klar machen müsst, ist, eine Plattenfirma gibt euch zwischen 20% und 10% des Umsatzes, den sie mit euch erzielt. Wenn ihr es selbst macht, habt ihr 100% des Umsatzes. Und das ist schon ein sehr, sehr gewaltiger Unterschied. Das heißt, ihr habt plötzlich nur noch ein Zehntel oder ein Fünftel von dem, was eigentlich ihr verdienen könntet an der Nutzung eurer Musik.
Ja, also prinzipiell ist es natürlich toll, wenn man auf einem großen Plattenlabel erscheint und so weiter. Aber ich glaube, man muss da den richtigen Moment wirklich abpassen und da, wo man wirklich fühlt, das kann jetzt das ganze Projekt so unglaublich nach vorne steigern, weil man halt auch konkrete Zusagen hat, was man bekommt, wenn man diesen Plattenvertrag unterschreibt, dass das alles in einem Verhältnis steht. Wenn ich also nochmal auf den Punkt bringe, was du jetzt eigentlich jedem Newcomer hier, der seine eigene Musik macht mit einer Sängerin oder alleine und so weiter, empfehlen würdest, heißt es, erstmal schauen, in den sozialen Netzwerken so viel Erfolg wie möglich haben. Das kann in Kombination mit Spotify-Releases sein, muss es aber gar nicht. Es reicht theoretisch auch Soundcloud und YouTube. und schauen in sozialen Netzwerken so viel Rambazamba wie möglich zu machen und so viel Anhänger wie möglich zu finden, um für eine Plattenfirma attraktiv zu sein. Habe ich das so halbwegs richtig zusammengefasst?
Um für eine Plattenfirma attraktiv zu sein oder so viel zu lernen und so viele Follower zu haben, dass du es prinzipiell selbst machst. Also das ist, glaube ich, eher so eine romantische Vorstellung deiner und meiner Generation, Thomas. Es ist wahnsinnig toll, eine Schallplattenfirma zu haben. Es ist heutzutage für die meisten Acts ein wahnsinniger Quatsch, eine Schallplattenfirma zu haben. Es ist völliger Blödsinn. Ja. Es behindert dich bei deiner internationalen Karriere, weil die Schallplattenfirmen sind nach Ländern organisiert. Und dein britischer Kollege hat kein Interesse daran, etwas für eine deutsche Produktion zu tun, weil es schlicht einfach für ihn teurer ist, als wenn er in eigene Produktionen investiert. Das Netz ist aber international. Das heißt, du stellst dir selbst ein Bein. Der einzige Grund, weshalb man überhaupt zu einer Plattenfirma gehen sollte, ist, weil entweder diese Plattenfirma selbst eine brutal coole Marke ist. Also beispielsweise, wenn ihr mir jetzt zuhört, mir und Thomas, und eben halt, ihr kriegt plötzlich ein Angebot von XL Records. Ja, machen, weil da zieht euch, wenn ihr Alternative oder elektronischen Pop macht, dass die Coolness des Labels mit bei Warp genauso. Oder ihr macht Jazz und ECM spricht euch an. Auch cool. Also es sind einfach, gibt so ein paar kleine, feine Labels, die sind so hyper cool in ihrer jeweiligen Szene, dass sie dir einfach enorm viel mehr Aufmerksamkeit bringen. Der ganz normal bei dir klopft die Sony, die Universal, die Warner an. Seh zu, dass du wegkommst. Es sei denn, du machst wirklich extrem aufwendigen Mainstream-Pop. Das ist der einzige Grund, weshalb ich dann sagen würde, okay, überleg's dir. Aber auch da nimm dir einen der erfolgreichsten deutschen Künstler der letzten beiden Jahre. Der gute Mann heißt Finn Kliemann. Und dieser gute Finn Kliemann hat seine Alben komplett ohne alles gemacht. Der hat einfach sich hingestellt und seinen Reach, den er schon hat, weil er auch unter anderem einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal hat, zusammen mit Funk, hat den genommen und gesagt, Freunde, ihr könnt jetzt schon meine Platte, es war seine Debütplatte, kaufen. Ihr schickt mir jetzt das Geld zu und ich nehme das Teil auf und ich bringe es nie auf den Markt, nur ihr habt die Platte. Die ist wirklich echt limitiert. Und dazu gibt es auch noch eine Box, die ist auch nur mit coolen Scheiß und echt limitiert. Und der gute Mann hat von aus dem Stand über 110.000 Platten so verkauft. Physische Platten. Wow. So, das war vor 3 Jahren. Mhm. Ne? Der ist natürlich nie hoch in die Charts gegangen, weil er ja nur mit dem Digitalen rausgegangen ist, gar nicht mehr analogen. Der hat einen Net Profit gemacht von 1,8 Millionen mit seiner Debütplatte. Noch Fragen? Das bitte mach mal mit einer Plattenfirma. Also die Zeiten haben sich da wirklich gedreht und radikal gewendet. Das, wofür ich früher eine Schallplattenfirma brauchte, nämlich Internationalisierung, geht digital einfacher, als wenn du sie an der Backe hast. Das, wofür ich früher eine Plattenfirma brauchte, Kommunikation, kriegt man meist selbst sogar fast stimmiger hin. Das, wofür ich früher eine Plattenfirma brauchte, riesige Etats loszukicken, um dementsprechend das Marketing und Tools zu machen, kriegst du ganz häufig auch durch gute Ideen, gute Kontakte ganz gut selbst gebacken. Also diese Zwangsläufigkeit, ich muss zu einer Plattenfirma, nee, ich würde wirklich jedem davon massiv abraten und jedem wirklich dringend auffordern, seht zu, so viele Rechte wie irgend möglich bei euch selbst zu behalten.
Jetzt habe ich meinen Act, Tim und Thomas. Wir haben eine schöne Instagram-Seite eingerichtet, haben den schon ein Jahr lang gepflegt und haben schon erste Anhänger, haben ein bisschen Anhänger auf Facebook, vielleicht haben wir sogar noch einen YouTube-Channel gemacht. Und jetzt hauen wir unsere erste Single auf Spotify raus. Was würdest du empfehlen uns, was wir an Möglichkeiten, was hättest du an Ideen, was wir tun können, um unser Produkt zu promoten, um das auf Spotify nach vorne zu bringen oder überhaupt den Song bekannt zu machen?
Na, ich würde uns beiden erstmal empfehlen, uns ganz genau anzugucken, wie es die Hip-Hop-Szene macht. Und die macht es ja am meisten, am cleversten im digitalen Zeitalter. Nicht umsonst ist Hip-Hop mittlerweile global, Hip-Hop und Rap, größer als Pop. Ne? Das größte Genre ist Hip-Hop und Rap. Weil es so gut in die digitale Zeit passt. Hier auch erstmal das erste wichtige Learning. Die meisten Hip-Hopper sind nicht auf einem großen Label. Die zweite Learning ist, sie helfen sich gegenseitig. Der Hip-Hop lebt vom Feature. Ne? Der eine macht beim anderen mit. Der Hip-Hop lebt übrigens lustigerweise auch sogar von Disses, von Battle. Ich rappe, wie scheiße irgendjemand ist, aber dadurch mache ich den ja auch bekannt. Ne? Wenn ich erzähle ständig, wie kacke Thomas ist, dann wollt ihr irgendwann wissen, ist der echt so kacke? Singt der wirklich so scheiße? Das höre ich mir jetzt mal an. Ich habe Thomas streng genommen sogar damit geholfen, dass ich ihm zum Thema gemacht habe. Umgekehrt aber natürlich helfe ich ihm noch mehr, wenn jetzt Tim und Thomas laden jetzt einen anderen Act ein und machen mit dem zusammen eine Kollaboration, dann addieren sich die beiden Fanströme.
Weil, ja, wir könnten den Peter noch dazu nehmen, von dem ich dich übrigens, kurz bevor wir die Verbindung hier aufgebaut haben, ganz lieb grüßen lassen soll.
Ganz, ganz lieben Gruß zurück, dann nehmen wir ihn dazu und eben halt, er hat ja seine eigenen Fans, ne? Und insofern eben halt unsere meinetwegen schon mühsam zusammengesuchten 20.000 Follower addieren sich plötzlich mit seinen mühsam zusammengesuchten 20.000 Followern und wir sind damit automatisch 40.000. So, und dann fangen wir auch noch an, ein Remix uns machen zu lassen von jemandem, der auch schon seine als DJ seine 40.000 Follower hat. In dem Moment addieren sich dann wiederum die 40.000 Follower, die wir schon zusammen mit Peter haben, 20.000 bis 20.000, plus dessen 40.000 Follower zu 80.000 Followern, die mitbekommen, was wir da gerade treiben, weil wir DJ XY haben, der uns da gerade remixt. Ja, mit einem Track. Und das eben halt dieses Netzwerk denken, diese Sachen aufeinander addieren, zusehen, dass man dadurch immer stärker wird, das ist eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist. So, als nächstes würde ich aber sagen, irgendwie so wie ich das Duo Tim und Thomas einschätze, sollten wir mal versuchen, uns auch live irgendwo sehen zu lassen. Weil solange wir kein Corona haben, ist das natürlich das beste Mittel, eine Fanbindung aufzubauen. Das war auch schon zu analogen Zeiten so. Ich würde in dem Moment dir aber sagen, Thomas als Tim, wir machen elektronische Musik und jetzt gucken wir mal uns ganz genau an bei Spotify und bei anderen Plattformen, wo elektronische Musik besonders stark gehört wird. Und dann werden wir wenig überraschend feststellen, das ist ganz stark Berlin. Das ist ganz stark der New Yorker Stadtteil Williamsburg und Brooklyn. Das ist, der zu Brooklyn gehört, das ist Istanbul. Das ist Mexico City. Das sind die Prime-Städte, die dir Spotify und auch andere Dienste rauswerfen und Regionen für elektronische Musik. Und jetzt gucken wir uns einfach auch an, wie funktionieren denn solche Algorithmen von Spotify und Co. Die gucken sich eben halt genau an, wo ist was besonders stark, wo trendet was besonders früh und das wird dann gepusht. Das heißt, ich würde mir jetzt zunächst überlegen, ui, kenne ich irgendjemanden in Istanbul, der mir mal einen Gig organisieren kann, so dass ich da auch mal Bestandteil werde einer lokalen Berichterstattung, dass ich in Blogs dort vorkomme. Kenne ich irgendjemanden in Mexico City? Wie kriege ich meinen ersten Fuß rein nach Brooklyn? Und in Berlin sitzen wir eh, da machen wir eh Furore.
Jetzt liest man ja so, wenn man einen Vertrag tatsächlich im klassischen Sinn mit einer Plattenfirma hat, bekommt man entweder zwischen 7% und 14% des Händlerabgabepreises, also zum Beispiel das, was Spotify zahlt oder das, was man vom Download bekommen hat oder tatsächlich noch vom CD-Verkauf, wenn die Plattenfirma die Produktionskosten übernimmt. wenn man ein fertiges Produkt an die Plattenfirma, mit einem fertigen Produkt an die Plattenfirma geht, dann eher zwischen 15% und 25%. Ist das so halbwegs richtig?
Ja, da muss man so sagen, die Plattenfirmen haben dann alle in ihren Verträgen drin stehen, die sogenannte, früher hieß sie Packaging Deduction, mittlerweile, weil es keine Verpackung mehr gibt, nennen sie Technical Deduction von 20% dieses Prozentsatzes. Das heißt, steht bei dir 25% im Vertrag drin, kriegst du in Wirklichkeit 20%. Ja, auf den Umsatz, der da wirklich erzielt wird, weil nochmal 20% der 25% für als indifferente technische Reduktion abgezogen werden. Also dir bleibt dann 20% übrig. Wenn Tim und Thomas sich entscheiden, das selbst zu machen, dann gehen sie zu einem sogenannten Aggregator. Diese Aggregatoren sind Menschen oder Firmen, die platzieren deinen Track auf den jeweiligen Plattformen wie Spotify, Deezer und wie sie alle heißen, übernehmen diese Arbeit für dich. Das kostet, abhängig davon, wie gut du verhandeln kannst, zwischen 20% und 10%. Mhm. Das Aggregatoren-Business baut sich aber auch gerade ein bisschen um. Da gibt es mehr und mehr Aggregatoren, die jetzt dazu übergehen, dass sie uns einen einmaligen Betrag zahlen lassen und dann immer noch mal einen kleinen Betrag pro Abrechnung, die wir haben wollen. Denn die Arbeit für einen Digitalvertrieb ist ja genau dieselbe. Ob nun der Song von Tim und Thomas nur einmal gestreamt wird oder 1 Milliarde Mal gestreamt wird. Anders als beim physischen Vertrieb ist das Arbeitsvolumen exakt dasselbe. Mhm. Und das ist natürlich genau der Unterschied, ob wir dann nachher haben 80% oder ob wir haben 20%.
Okay.
Von dem, was eben halt wir da geleistet haben.
Jetzt hast du mir mal erzählt, dass das Hauptproblem bei Spotify, also bei Streaming-Plattformen sind, dass die ganzen Künstlerverträge haben, wo das nicht vorgesehen ist und dass sie deshalb einfach fürs Streaming nichts bekommen. Und nicht so sehr, dass Streaming so wenig zahlt, da kommt schon ganz schön was zusammen, wenn man einen erfolgreichen Titel hat. Wenn ich heute einen neuen Vertrag abschließe, ist das dann noch immer so? Muss ich dann noch immer Angst haben, dass ich für Streaming gar nichts bekomme und damit beim Hauptanteil der Einnahmen durch die Finger schaue? Oder hat sich das ein bisschen verändert?
Ja, auch ältere Künstler kriegen nicht gar nichts beim Streaming, aber sie kriegen beim Streaming etwas, was auf einem analogen Vertrag basiert. Und das ist genau das Problem, über das wir hier die ganze Zeit reden. Schallplattenfirmen ziehen bis heute analoge Verträge durch für eine digitale Distribution. Wenn ich bei einem analogen Vertrag nur 20% des Umsatzes oder 10%, weil ich Künstler bin, des Künstlervertrag haben kann, Bandübernahmevertrag habe, des Umsatzes kriege, ist das in Ordnung aus meiner Sicht, wenn die Schallplattenfirma enorme Kosten hat und CDs pressen und verteilen, sie danach wieder, wenn sie nicht verkauft werden, die Retouren abzuwickeln, die Schallplattenläden, die zwischendurch insolvent gegangen sind, die Forderungsausfälle auszugleichen, TV-Werbung zu schalten, Plakate zu machen und dabei auch noch früher super teure Produktionen zu bezahlen in der analogen Welt, das sind schweinehohe Kosten. Der entscheidende Punkt ist bloß, diese Grenzkosten, so nennt man das in der Wirtschaft, sind komplett weggefallen. Das heißt, die Schallplattenfirmen haben so gut wie gar keine Kosten mehr durch den Vertrieb der Tonträger. Sie haben gar keine Kosten mehr durch die Herstellung der Tonträger. Sie haben viel geringere Kosten durchschnittlich im Marketing. Sie haben viel geringere Kosten durch die Aufnahme, wenn sie den überhaupt bezahlen. Das heißt, deren Kostenapparat ist total zusammengeschrumpft. Bestandteil des Umsatzes einer Schallplatte ist zum Beispiel auch die GEMA, also die Urheberrechtsgebühr von im Durchschnitt 9,4%, die da auf dem Umsatz liegt, die haben die Schallplattenfirmen im Streaming komplett den Plattformen übergeholfen. Die zahlen die selbst gar nicht mehr. Das heißt, die Kostenbasis einer Schallplattenfirma ist im Schnitt verglichen zu 2002, und da habe ich ja die harten Zahlen, ist die im Schnitt um 42% gesunken. Die haben 42% weniger Kosten rein durch die Tatsache, dass sie digital distribuieren. Und du als Künstler hast aber maßgeblich geringere Einnahmen, weil du ja auf den Umsatz bezahlt wirst. Na, du kriegst einen bestimmten Prozentsatz des Umsatzes. Der Umsatz, der geht verhältnismäßig runter, weil es natürlich günstiger ist, digital zu distribuieren. Und die Schallplattenfirmen verdienen viel, viel mehr Geld, weil sie viel weniger Kosten haben. Also hier ist eine unglaubliche Unwucht entstanden zu Ungunsten des Künstlers. Nun hört man überall immer wieder, die zahlen so schlecht, die Plattform. Sorry, Freunde, das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge, auf die ihr reinfallt, liebe Künstlerinnen und Künstler, die verbreitet wird von Leuten, die ein Interesse daran haben, den Schuldigen woanders zu sehen. Faktisch ist es so, dass die Musikindustrie ihr erfolgreichstes Jahr weltweit hatte im Jahr 2001. Im letzten Jahr haben wir bereits das Jahr 2003 wieder erreicht vom reinen Umsatz her. Und dieser Umsatz wird gemacht von den Plattformen, von den Schallplattenfirmen. Das ist das Geld, was ankommt bei den Schallplattenfirmen. Also nicht das Geld, was den Umsatz, den Plattformen machen, sondern den die Plattform an die Schallplattenfirmen oder die sich selbst veröffentlichen Künstler weitergegeben haben. Da sind wir fast wieder genau auf demselben Niveau wie zu dem Zeitpunkt, wo die Musikindustrie am erfolgreichsten ever war. So, und jetzt fragt euch mal, wieso kommt denn dann so wenig bei den Künstlern an? Das hat wie genau die zwei Gründe. A, es bleibt viel mehr bei den Schallplattenfirmen hängen, weil denen sind die Kosten weggefallen. B, es liegt daran, dass eben halt sich der Share, der Anteil zwischen Katalog und Neuheit verschoben hat. Früher habt ihr einmal eine Schallplatte gekauft als Konsument. Und wenn ihr jetzt die Schallplatte von Tim und Thomas gekauft habt, dann zahlt ihr ja nicht jedes Mal wieder neu, wenn ihr sie hört, sondern dann habt ihr einmal die Schallplatte bezahlt und ihr hört sie jetzt unendlich oft. Aber Tim und Thomas haben nur einmal Geld gesehen, nämlich in dem Moment, wo ihr gekauft habt. Beim Streaming ist das genau anders. Jetzt geht es darum, dass Tim und Thomas jeweils Geld bekommen, wenn ihr unsere Musik hört. Und das verschiebt natürlich die Einnahme sehr nach hinten für Tim und Thomas. Das verschiebt aber auch eine andere Sache ganz gefährlich. Der normale Mensch hört zu 80% Katalog. Also 80% dessen, was ihr euch anhört, sind Aufnahmen, die sind im Durchschnitt älter als ein Jahr alt. Sogenannte Katalogaufnahmen. Und nur 20% sind echte Neuheiten, also jünger als ein Jahr alt. Das war früher so, als ihr noch CDs gehört habt. Das ist heute so, wenn ihr Streamingdienste benutzt. Aber das verschiebt sich natürlich total im Umsatz. Also früher war im Markt 80% des Marktes Neuheitenumsatz. Also Platten, die es vorher noch nicht gab, die man sich gekauft hat. Und nur 20% waren Katalog, also alte Platten, die man sich dazu gekauft hat. Heutzutage ist der Umsatz, der von Streamingdiensten kommt, 80% Katalog, aber nur 20% Neuheiten. Was heißt das für Tim und Thomas? Für Tim und Thomas heißt das, das dauert viel, viel länger, damit wir dasselbe Geld verdienen, was wir früher verdient haben. Es sei denn, wir machen es selbst und lassen einen Dritten nicht so sehr mitverdienen. Was heißt das für die Schallplattenfirmen? Für die Schallplattenfirmen heißt das, was ich gerade erzählt habe, hoch die Tassen. Denn das jetzt wird es ja noch geiler, weil diese 80% des Umsatzes, die Katalog sind, heißt, ich mache hier Einnahmen mit Künstlerinnen und mit Künstlern, mit Aufnahmen, für die ich gar keine Kosten mehr habe. Diese Kosten sind längst abgeschrieben oder eingespielt. Das ist die Vergangenheit, die mir jetzt ein wunderbares Leben beschert. Und dass das, was ich euch gerade erzählt habe, ganz einfach wahr ist, könnt ihr einfach rauskriegen, wenn ihr einmal googelt Universal und Unternehmensergebnis. Die Universal ist seit 3 Jahren so profitabel, wie sie noch nie profitabel war. Nicht mal ihnen so viel Geld wie noch nie zuvor. Und das Ganze eben halt gilt auch für andere Schallplattenfirmen, die einen veritablen Katalog haben, also viele, viele Aufnahmen haben mit alten Rechten. Die verdienen sich gerade dumm und dusselig. Bloß eben halt für neue Künstler ist es härter und dauert länger.
Jetzt gibt's noch ein paar Begriffe, die ich schön fände, wenn wir da noch ein bisschen Klarheit reinbringen. Jetzt gibt es zum Beispiel den Musikverlag. Nicht, dass ich gar keine Ahnung habe, was das ist. Wir sind letztendlich selber ein Musikverlag. Aber du erklärst es so wunderbar, dass man das wirklich gut versteht, lieber Tim. Haben Tim und Thomas Gibt es für die irgendeine Motivation für einen Musikverlag? Wenn ja, welche? Und was müssen Sie denen dafür abgeben?
Tim und Thomas haben potenziell einen Grund, zu einem Musikverlag zu gehen, wenn Tim und Thomas sagen, verdammt, wir haben kein Geld. Und wir brauchen jetzt auch schon wieder jemanden, der uns einfach Geld gibt. Und wenn ein Musikverlag einen sehr guten Vorschuss uns bietet, dann ist das halt ein teurer Kredit. Und zwar ein teurer Kredit für die Einnahmen aus unserer Komposition. Denn wann immer unsere Komposition im Radio gespielt wird, wann immer sie im Fernsehen läuft, wann immer sie im Netz genutzt wird, es fällt GEMA an oder ähnliche Copyright-Societies in anderen Ländern sammeln Geld ein für die Urheberinnen und Urheber. Und genau dieses Recht kann ich durch einen Verlag wahrnehmen lassen. Der Verlag verlangt dafür in der Regel 40%, 60% bleiben bei uns. Und eben halt diese 40%, der sogenannte Verlagsanteil, dafür kriege ich dann Umkehrschluss einen Vorschuss, sodass ich schon mal Geld auf der Hand habe. Es hängt auch hier wieder daran, wie selbstbewusst sind wir. Also wir haben wahrscheinlich beide keine Lust, Thomas, uns durch diese ganzen bürokratischen Krams rumzuschlagen, der mit den Urheberverwertungsgesellschaften wie GEMA und Co. zusammenhängt. Also insofern ist es uns wahrscheinlich wirklich recht, dass das jemand für uns macht. Insofern werden wir in dem Moment, wo ein Musikverlag sagt, ja, wir machen für euch schlicht und einfach diese ganze Administration, einen Administrationsdeal abschließen. Aber diesen Administrationsdeal bedeutet nicht, dass wir 40% zahlen, sondern je nach Anbieter, der günstigste Angebot, was ich kenne, ist in einem Verlag, da ist es sogar nur 2%, aber ist das zwischen 2 und kann auch hochgehen bis zu 10%, ne, was wir denen dann abtreten für unseren Verlag. Es gibt mittlerweile auch moderne Verlage, die genau ein Angebot dann nochmal on top schneiden. Die sagen irgendwie, oh, Tim und Thomas, ihr habt schon keinen Bock, euch mit dem ganzen Scheiß rumzuschlagen, der so mit Anmeldungen von Titeln und so zusammenhängt. Bei der GEMA und anderen, dann habt ihr sicher auch keinen Bock, euch mit den ganzen Krams rumzuschlagen, der mit der Veröffentlichung eurer Musik zusammenhängt. Lass uns doch so machen, wir machen einen Verlagsvertrag mit euch und dafür machen wir euch in denselben 40% den gesamten Label-Service-Krams gleich noch mit. Das gibt es mittlerweile auch. Das heißt, da kümmert sich dann jemand eben halt wirklich um alles, was mit deiner Veröffentlichung zusammenhängt. Lustigerweise dann auch über die Leistungsschutzrechte. Das kann man heutzutage auch schon abschließen. Und dann gibt es noch eine dritte Sache, die euch vielleicht verwirren wird, wenn ihr sie hört, die sogenannte Edition. Das heißt, Tim und Thomas haben auch noch Freunde. Und der Verleger sagt irgendwie, dann seht doch zu, dass ihr die Rechte eurer Freunde ranholt und dann mache ich euch zu Editionären. Das heißt, wir zahlen statt 40% nur 20% für den Verlag, aber sacken auch noch 20% von unseren Freunden ein dafür, dass wir das tun. Das ist auch noch eine Möglichkeit, die es gibt. Thomas, hast du alles verstanden?
Ich habe das wunderbar verstanden. So wie ich das erlebt habe, Verlage, immer über befreundete Künstler, die mit mir dann telefoniert haben, wenn sie irgendeinen Verlag haben, der an ihnen interessiert ist, die erzählen immer den Wahnsinn, was sie alles tun werden und wie eigentlich quasi, jetzt habe ich einen Plattenvertrag und jetzt werde ich berühmt, lässt man sie glauben in dem Moment? Hoffentlich bekommen sie einen Vorschuss und dann passiert eigentlich ganz, ganz wenig. Das habe ich ganz oft von ganz vielen gehört. Das muss nicht so sein, aber das kann so sein. Wie groß kann denn so ein Vorschuss sein, wenn ich jetzt ein Newcomer bin? In welcher Größenordnung kann das sein?
Naja, also erstmal zum ersten Teil deines Satzes, gar nicht zu deiner Frage. Eben halt, ne, die Verlage haben natürlich das Problem, dass sie eigentlich genauso aus der Zeit gefallen sind wie Schallplattenlabels. Ein Musikverlag heißt Musikverlag, weil er früher Musik verlegt hat, bevor das Grammophon erfunden wurde, gab es gar keine andere Möglichkeit, mit deiner Komposition zu verbreiten, als dass jemand deine Noten gedruckt hat. Ne? Und dass dieser Notendruck, eben halt ein Musikverlag war nichts anderes als ein Buchverlag mit Noten. Und dadurch, dass sich die Schallplatte und das Radio durchgesetzt hat und das kein großes Geschäft mehr war, wurden die mehr oder weniger überflüssig. Und die haben sich eben halt so einen anderen Geschäftszweck gesucht, der genauso künstlich ist und der genauso auf vielen, vielen Versprechen, die nicht gehalten werden, basiert, wie das, was du heutzutage von Plattenlabels erlebst, die genauso als Plattenfirmen, die stellen ja keine Platten mehr her, ne? Überflüssig geworden sind zum gewissen Rahmen. Insofern heißt es hier extrem aufpassen. Vorsicht, 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 bevor ich Verlagsdeal abschließe. Wenn aber ein Verlag auf mich zukommt und sagt, hey, ich mache Sachen, die mir selbst viel Arbeit kosten, beispielsweise eben halt wirklich die Kombination aus Verlag und ich gebe dir dafür und top nochmal einen Label-Service-Deal und kümmere mich um deine ganzen Leistungsschutzrechte und ich halte dir auch wirklich die und jene Personen vor, die sich darum kümmern werden. Ganz wichtig ist, die es auch wirklich gibt. Guckt sie euch an, redet mit ihnen. Dann kann man darüber nachdenken. Oder wenn der Verlag sagt, ey, ich schließe mit euch jetzt mal ab für ein Jahr der Zusammenarbeit und ich investiere in euch. Ich würde sagen, ich würde mich da nicht bewegen vor einer Summe, die nicht mindestens 20.000 Euro ist. Wenn ihr da irgendwas unterschreibt, seid ihr eigentlich mit einem Klammerbeutel gepudert. Wisst ihr weshalb? Weil es nämlich dann auch noch das Prinzip der Zession gibt. Die Zession heißt, das gibt es nicht bei den Leistungsschutzrechten, das gibt es nur bei den Urheberrechten. Das heißt, wenn Tim und Thomas sich jetzt haben 10.000 Euro geben lassen, die schnell auch mal weg sind, ja, und sich aber gesagt haben, ja, clever Tim und Thomas, wir haben ja nur für ein Jahr unterschrieben, Pustekuchen, der Verlag kriegt nicht von uns so schnell dann wieder Geld und vielleicht waren wir auch gar nicht so erfolgreich und haben nur den 10.000 echten Gewinn gemacht, dann sind wir Jahre später erfolgreich, dann holt sich der Verlag über die Zession immer noch von der Verwertungsgesellschaft die Kohle, bis wir recouped sind, also bis wir das eingespielt haben. Auch mit neuen Werken, die viel, viel später entstanden sind, als wir damals bei dem Verlag waren. Das heißt, wir zahlen dann zwangsweise später über die Zession unsere Schulden nach.
Wow, das ist spannend, dir zuzuhören. Man merkt, dass du dich nicht nur gut auskennst, sondern das alles auch schon öfter erzählt oder gelehrt hast. Und ja, macht Spaß. Vielen lieben Dank, Tim.
Gern geschehen.
So, und bei uns gibt es jetzt Breaking News. Achtung, zuhören. Hier gibt es einen wichtigen Termin, den ihr euch notieren müsst. Und zwar am 26. März 2021 um 19 Uhr bin ich zusammen mit DJ KC alias Kai Soffel live auf Twitch. Denn am 26. März releasen wir unsere Single A Few to a Kill, die wir live auf Twitch produziert haben. Man kann sich das heute noch auf YouTube anschauen. Und am 26. März produzieren wir live den Remix dieser Nummer. Ihr könnt dabei sein, ihr könnt Fragen stellen, ihr könnt Tipps geben, ihr könnt mitsprechen, wie wir das produzieren. Ihr seid ein Teil der Produktion und jetzt kommt das ganz Wichtige für euch, an diesem Tag starten wir auch den Remix-Wettbewerb. Ja, es wird einen Remix-Wettbewerb geben mit tollen Preisen und die Sieger werden wir auch releasen, werden also auch veröffentlicht. Am 26. März um 19 Uhr live auf meinem neuen Twitch-Channel Thomas Foster-Music. Verpasst das nicht. DJ KC alias Kai Soffel ist dabei. Das wird super spannend. Ich freue mich jetzt schon. Danke fürs Dabeisein. Immer kreativ und vor allen Dingen in diesen Zeiten auch gesund bleiben. Danke, Tim.
Dankeschön.
Cheers.